Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Herzliche Einladung nochmal an unsere Gäste. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute Morgen möchte ich euch an den Predigtteil unseres Gottesdienstes einladen, über ein Bild, über einen Vergleich in der Bibel nachzudenken, den ihr wahrscheinlich alle kennt und der dennoch absolut ungewöhnlich und herausfordernd ist. Markus Meyer hat diesen Vergleich heute Morgen schon zitiert und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen. Wenn ihr eure Bibel auf dem Handy habt, nutzt euer Handy und lest mit, was ich euch vorlesen möchte. Ein Vergleich aus der Mitte der Bibel, Sprüche 6, Vers 6. Und man kann sich das gut merken, mitten in der Bibel, zweimal die 6. Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wer mitgelesen hat, hat gemerkt, ich habe einen kleinen Einschub ausgelassen. Ich verspreche euch, ich komme drauf zurück. Aber ich habe nicht gewagt, am Beginn dieser Predigt solch einen Begriff vom Podium aus zu nennen. Diesen Vergleich in der Bibel gibt es nur einmal. Er wirkt fremd, herb, derb, plump, übertrieben, provokant, vielleicht wie eine Parabel oder ein Märchen. Und deshalb und dennoch möchte ich es zum Thema heute einmal machen. Ameisen tauchen in der Bibel nur zweimal auf. Einmal hier und einmal auch in den Sprüchen, Kapitel 30, Vers 25. Dort heißt es, die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Sie sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Reichlich provokant, würde ich sagen. Mir geht es heute Morgen nicht um theologische, hochkarätige Diskussion. Mir geht es darum, was Gott mit diesem Bild für unseren Alltag, für unser Leben in der Realität verbinden könnte. Und da sehe ich so ein wenig den Zusammenhang dieses Bildes. Er steht in den Sprüchen. Dort finden wir die Sprichwörter und Tipps eines älteren Herrn, König Salomo, der viel erlebt hat, der auf der einen Seite als einer der Weisen gilt, bei dem bei weitem aber auch nicht alles gut lief. Ich möchte einmal den Beginn dieser Sprüche lesen, um die Intention Gottes zu vermitteln, die er mit diesem Bild vermittelt. Ich lese Sprüche 1, Vers 1 bis 7 nach der Übertragung ins Deutsche von Hoffnung für alle. Die folgenden Lebensweisheiten sind in Sprüche gefasst von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Wenn du sie beachtest, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden. Sie helfen dir, dich selbst zu beherrschen und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt das Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer darin schon geübt ist, kann auch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Sprichwörter der weisen Lehrer zu verstehen und ihre Bilder und verschlüsselte Sprüche zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Das ist das eigentliche Anliegen Gottes, was er mit den Sprüchen verbindet. Weisheit, Lebensgestaltung, Tipps für die Realität. Und wenn wir uns die Sprüche anschauen, dann sind es tatsächlich ganz reale Dinge, die dort genannt werden. Die Frage nach Gott, die Frage nach bleibenden, relevanten Werten, wie man Friedfertigkeit in der Gesellschaft erlangt, wie man mit Konflikten im persönlichen Umfeld umgeht, welche Rolle Ratschläge der Eltern spielen. Was tut man mit therapieresistenten Leuten, die unangemessen reagieren? Angemessener Umgang mit Anmut, Schönheit, Liebe und Partnerschaft. Das Bewusstsein um Risiken bei Bürgschaften und Schulden, die Notwendigkeit von Vorsorge, das Einkalkulieren schlechter Zeiten, die Frage nach Effektivität, Zeitplanung, Struktur und Systematik. Und da sind wir bei dem Begriff Faulheit. Die Warnung vor Betrug, Unkorrektheit, Schlitzohrigkeit, Hinterlistigkeit im Alltag. Das sind nur einige Dinge, die ich herausgreife, wo Gott in den Sprüchen uns Impulse gibt. Und wie real die sind in unserer Zeit, möchte ich euch in einer persönlichen Situation erzählen, die wir vor kurzem in der Familie erlebt haben. Wir hatten Hochzeit und der Bräutigam kam mit seiner Braut im Porsche. Toll geschmückt, toll organisiert, perfekt inszeniert. Er fuhr den Porsche selber. Aber die Bedienung der Schließanlage an diesem Porsche war kompliziert. Und er hat den Porsche verlassen mit der Gewissheit, der Porsche ist zu. Aber aus irgendwelchen Gründen hat diese Schließanlage nicht geschlossen. Und als die Hochzeitsfeier zu Ende war, stand dieser Porsche immer noch da, so toll wie er war. Und die Papiere des Bräutigams mit allem, was dazugehört, Geld, Kreditkarten, Schlüssel von zu Hause, Papiere und was auch immer in so einer Papiertasche ist, die hinter dem Fahrersitz lag, war weg. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Hochzeit weiterging? Ganz real, was da passiert ist. Wir leben heute 3.000 Jahre später als die Zeit, als diese Sprüche geschrieben worden sind. Wir sind keine Beduinen, keine Nomaden, keine Orientalen. Wir leben mit moderner Elektronik, sind global vernetzt, spielen bei jeder Gelegenheit mit unserem Handy, sind uns vielleicht der zunehmenden Abhängigkeit von diesem tollen Spielzeug oft gar nicht bewusst. Und dennoch vermitteln uns diese Sprüche realitätsbezogene Akzente für unsere heutige Zeit. Und das ist so der erste Punkt, der für mich in diesem Spruch, in diesem Bild steht. Der Bezug zur Realität. Bilder aus der Mitte des Lebens, alltagsrelevant, mit Tipps für unsere Zeit heute 3000 Jahre später. Und die Bibel verbindet das Ganze mit der Frage nach Gott. Dieser Gott ist für uns Menschen alltagsnah und systemrelevant. Weisheit ohne Gott, so sagt die Bibel, ist undenkbar. Sprüche 1, Vers 7. Und ich zitiere es nach der Übersetzung von Luther, weil uns diese Formulierung wesentlich geläufiger ist. Sprüche 1, Vers 7, dort sagt Luther: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Unser Sohn, die meisten von euch kennen ihn, arbeitet in der Pharmaindustrie. Und als die Corona-Pandemie begann, war er einer der Ersten, der eine behördliche Bescheinigung bekam, in der drin stand, dass seine Berufstätigkeit systemrelevant ist. Und diese Systemrelevanz, die er behördlich bescheinigt bekam, war mit Verantwortung verbunden, mit besonderen Genehmigungen und mit Verpflichtungen. Das, was wir haben in den Sprüchen hier, meine ich, sind Tipps Gottes, die systemrelevant sind. Und ich glaube, wenn Gott von dem Faulen spricht, in Sprüche 6, Vers 6, dass das keine sprachliche Entgleisung ist, und kein Tritt unter die Gürtellinie, sondern der Nachdruck, dass das, was er hier schreibt, für uns Menschen auch nach 3000 Jahren noch eine Funktion wie eine Systemrelevanz hat. Und ich denke da zum Beispiel an den Begriff des Lernens. Es heißt, lerne von der Ameise. Gott motiviert uns zum Lernen und er benutzt dazu einen älteren, gediegenen Herrn, einen erfahrenen Mann, Salomo. Offensichtlich kann man tatsächlich im Alter noch was lernen. Diese Einsicht fällt manchen schwer. Und ich habe Hochachtung vor Menschen, die offen sind, noch etwas zu lernen. Ich kenne eher die Reaktion, das kenne ich schon erlebt, ich weiß Bescheid. Und wir kennen die körperliche Reaktion. Man dreht sich um, das Gehör wird abgeschaltet, die Augen gehen woanders hin. Die Körperhaltung bringt das zum Ausdruck, man weiß schon alles, die Mimik, die Gestik entsprechend. Ich habe 2 kleine Enkelkinder, in der Zwischenzeit 4 und 5 Jahre. Und ich bin manchmal fasziniert und begeistert davon, wie sie offen sein können gegenüber dem Neuen. Fasziniert von neuen Kleinigkeiten, die sie noch nicht erlebt haben, der Spaß am Experimentieren, die Freude an der neuen Erkenntnis, am Aha-Erlebnis. Wenn Jesus im Neuen Testament einmal sagt, in Matthäus 18, Vers 3, werdet wie die Kinder, dann glaube ich nicht, dass er damit meint, naiv zu werden und kindisch, aber offen, unvoreingenommen, vertrauensvoll. Ich gehöre in der Zwischenzeit auch zu denen, man vielleicht manchmal sagt, du bist schon 30 oder 50 Jahre in der Wahrheit. Ein toller Begriff, der manchmal auch ein bisschen beflügelt. Aber ich glaube, er ist nur die eine Seite des Lebens. Wenn Jesus sagt, Gott sagt, geh hin und lerne von der Ameise, dann wünsche ich diesen Impuls auch für mich, dazu zu lernen und ich hoffe auf hohem Niveau. Ich habe einen zweiten Punkt, den ich hier sehe, die Funktion von Bildern. Gott benutzt Bilder, Vergleiche, Symbole, Veranschaulichungen unterschiedlichster Art, um uns Menschen Impulse zu vermitteln. In den Evangelien werden 39 Gleichnisse Jesu Christi beschrieben. Gott sagt in 2. Mose 20, Vers 1, du sollst dir kein Bild von Gott machen, und dennoch gibt es ganz viele Bilder über diesen Gott, wo er uns Impulse und Denkanstöße, Ideen und Dinge vermittelt, die uns etwas Neues weitergeben können. Es gibt hunderte von Bildern, Symbole und Vergleiche und es gibt Sekundärliteratur dazu in Hülle und Fülle. Ich denke an den Hirten, an den Regenbogen, an den Löwen, an die Schafe, an Jahreszeiten, an Sonne, an Mond, an Meer, an den Landwirt, an den Grashalm und vieles mehr. Manchmal herb, manchmal unkonventionell, aber ich denke, Gott erreicht uns, weil wir unterschiedlich sind. Unsere Tochter arbeitet im Internat an der Marienhöhe. In so einem Internat mit jungen Leuten passiert jeden Tag irgendwas Besonderes. Das geht gar nicht anders. Ein großer Teil der Schüler kommt aus asiatischen Ländern, überwiegend China. Und unsere Tochter hat mir schon mehr als einmal erzählt, Papa, du ahnst es nicht bei unseren Konflikten, wie unterschiedlich die Jugendlichen in Konfliktsituationen reagieren. Eine junge Chinesin, eine junge Koreanerin reagiert in einem Konflikt völlig anders als eine junge Deutsche. Die Herausforderung an diesem Gymnasium ist, damit umgehen zu können. Wir sind unterschiedlich als Menschen. Gott gibt uns unterschiedliche Bilder und Impulse, um uns zu erreichen. Und jetzt komme ich so ein wenig zum Bild der Ameise. Der Begriff der Ameise ist wahrscheinlich eher ein wenig derb. Was verbindet ihr mit Ameise? Ist sie nicht eher lästig? Schlechtes Image? Unangenehm? Ameisen genießen wenig Sympathien. Es gibt Lieblingstiere. Wer von euch hat die Ameise als Lieblingstier? Auf die Idee käme man nicht. Habt ihr Vorurteile gegenüber den Ameisen? Ich glaube, wir kennen eher den Ameisenköder als die Pflege von Ameisen als Haustiere. Es gibt mehr als 10.000 Ameisen auf unserer Welt. Und wir denken eher an Mittel der Vernichtung und Bekämpfung und Vertreibung als Pflege und an Hege. In Deutschland allein gibt es etwa 100 bis 115 verschiedene Ameisenarten. Keiner von uns kennt sie, aber sie gibt sie dennoch. Von 2 mm bis etwa 14 mm. Die kleinsten Ameisen leben in Sri Lanka. Die sind weniger als 1 mm groß. Die größten Ameisen fand man in der Grube Messel. Die Art lebt heute nicht mehr, etwa 7 cm lang, 15 cm Flügelspannweite. Ameisen kommen überall vor. In den Tropen, egal ob heiß oder trocken, in warmen Regionen, überall auf dieser Welt, selbst im Lena-Delta, dem größten Fluss Sibiriens, der in das arktische Meer bei der Stadt Teksi mündet, monatelang minus 30, 40 Grad, im Sommer nur wenige Tage, dort lebt eine Ameisenart. Ameisen sind nicht unbedingt erwünscht und begehrt, aber häufig. Sie bilden eine der größten Biomassen auf unserer Erde. Innerhalb der Insekten über 40% der Biomasse. Im tropischen Regenwald, so hat man berechnet, ist die Biomasse der Ameisen etwa 3 bis 4 Mal so groß wie die gesamte Biomasse aller Säugetiere. Ameisen sind seit Jahrzehnten Gegenstand ausgiebiger wissenschaftlicher Forschung in der Biologie und in der Technik. Und jetzt komme ich zu dem ersten Punkt, den Gott bei diesem Vergleich nennt. Sprüche 6, Vers 8. Ameisen, sie arbeiten den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Solide, fleißige Arbeit, Weitsicht, Wissen um gute und schlechte Zeiten, Vorsorge und solide Planung. Und ich wage das in unsere Zeit zu übertragen. Gott motiviert uns zu einer positiven Lebenshaltung auf dieser Erde im Glauben an Gott. Kein weltfremder Idealismus, kein eremitischer Glaube außerhalb der Gesellschaft, ein Glaube in der Mitte der Gesellschaft, realitätsnah. Und vor dem Hintergrund sehe ich diesen Begriff des Faulpelzes nicht als Diffamierung, sondern als der eindeutige Hinweis, das Leben läuft nicht von allein. Die Bibel kennt zwar immer auch Bedürftige und Benachteiligte, aber sie motiviert uns, unser Leben positiv und konstruktiv zu gestalten. Wenn ich es ein wenig weiter vergleiche, Ameisen sind staatenbildend. Bis zu 2 Millionen und mehr wörtlich auf einem Haufen. Auf engstem Raum, ohne sich selbst dabei zu zerstören. Das ist schon irgendwo ein Kunststück. Ameisen kommunizieren untereinander. Mit Duftstoffen, mit Geräuschen, mit Bewegungen. Beides für uns kaum wahrnehmbar, aber es funktioniert dennoch. Aber Ameisen sehen anders als wir Menschen. Sie haben Facettenaugen. Sie können keine Farben erkennen, aber sie erkennen die Schwingungsrichtung des linear polarisierten Lichts. Und sie können sich an der Sonne orientieren, auch wenn sie nicht scheint. Ameisen finden immer nach Hause. Sie verlaufen sich nie, sie gehen nie orientierungslos verloren. Ameisen kommunizieren mit Pheromonen, mit chemischen Botenstoffen, die sie abgeben, die sie wahrnehmen, die wir Menschen erst seit wenigen Jahrzehnten überhaupt kennen. Ameisen arbeiten konstruktiv zusammen, sie kennen Aufgabenteilung, gemeinsames Handeln, sie arbeiten füreinander, sie ersetzen und ergänzen sich. Es gibt innerhalb des Ameisenverbandes unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten. Kundschafter für neue Nahrungsquellen, Hygienefachkräfte für die Reinigung des Ameisenhaufens, intensive Brutpflege, Kindergärtnerinnen, Müllentsorgung im Bau, geregelte Arbeitsabläufe. Ein Ameisenhaufen sieht für uns manchmal aus wie ein katastrophales Gewusel. Aber mit erstaunlich viel Systematik und Ordnung. Ameisen bilden Symbiosen und Zweckverbände mit anderen Tieren. Sie betreiben Landwirtschaft, sie melken Blattläuse wie wir Kühe, sie pflegen Haustiere, sie legen Vorräte an, sie züchten Pilzkulturen, sie bearbeiten den Waldboden und pflegen ihren Ameisenhaufen nach ökologischen Kriterien. Sie sind in der Lage, zum Teil bis das 50-fache ihres eigenen Körpergewichts zu tragen. Ich spiele einmal ein bisschen. Wenn jemand von uns 75 Kilo wiegt oder 80 Kilo wiegt, 4 Tonnen und das über eine längere Strecke. Ameisen haben viele Feinde. Vögel, Säugetiere, Dachse, Wildschweine, Ameisen, Bären, Kröten, Spinnen, Schlangen, Käfer, Insekten und vieles mehr. Ameisen haben Nahrungskonkurrenten, nicht zuletzt auch uns Menschen. Gott hat uns Menschen kein konfliktreiches Leben garantiert. Aber Ameisen sind anpassungsfähig, sie können sich auf Veränderungen einstellen. Sie kühlen ihren Ameisenhaufen, ihr Nest, ihr Zuhause. Sie können den Wasserhaushalt regulieren, die Feuchtigkeit. Sie überstehen den Winter. Sie haben Verkehrssysteme. Sie sorgen sich um andere Ameisen. Wenn Ameisen in ihrem Bau umziehen, lassen sie lebende Ameisen im alten Bau nicht zurück. Sie sind irgendwo auch sozial, wenn man diesen Begriff sozial vielleicht auch anders definieren müsste. Es gibt über 10.000 verschiedene Ameisen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, in unterschiedlichen Lebensräumen, mit unterschiedlichem Verhalten und unterschiedlicher Umwelt. Nicht alle sind gleich und nicht alle können alles. Es gibt keinen Zweifel daran, dass alle Vergleiche auch hinken. Ameisen sind völlig anders als wir Menschen. Sie wiegen keine 75 Kilo, sie haben einen anderen Körperbau, zum Teil andere Sinnesorgane, eine andere Lebenserwartung. Sie haben viele spezifische Eigenarten, die nicht einfach eins zu eins übertragbar sind. Aber ich möchte 6 Denkanstöße geben, um diese Ameisen heute Morgen in diesem Predigtgottesdienst. Der erste: Gott motiviert uns zu einem positiven Leben, zu einer positiven Einstellung zu dieser Welt im Glauben an Gott. Und das trotz der Weltuntergangsstimmung, mit der wir manchmal konfrontiert sind. Zweitens: neutestamentliche Gemeinde. Wir sind unterschiedlich. Gemeinde ist vielleicht nicht direkt vergleichbar mit einem Ameisenhaufen am Waldboden, aber wir erleben, wie Gott in diese neutestamentliche Gemeinde investiert. Und wie Gemeinde für uns Heimat sein kann, Ort der Hilfe, der Erbauung, des Trostes, der Gemeinsamkeit, Investition für Gemeinde. Und ich möchte einen dritten Punkt nennen: Sprache. Sprache und Kommunikation. Ich habe vor einiger Zeit bei einer Beerdigungsansprache, es ging um nach dem Tod eines eher ruppigen, handfesten Fischers an der Nordsee, Krabbenfischer, der verstarb. Er beherrschte seine Kunst zu fischen, aber er war kommunikativ vielleicht nicht der Stärkste. Bei dieser Beerdigungsansprache wurde gesagt, wörtlich: die Kunst der Diplomatie gehörte nicht zu seinen Stärken. Kommunikation als Element in der Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Ich erzähle euch ein anderes Beispiel. Vor einiger Zeit starb mein Vater. Wir sind 7 Kinder, meine Mutter ist alt. Hier ein Erbe zu regeln, ist nicht ganz einfach. Meine Schwester war mit meiner Mutter nach vielen Vorbereitungen beim Erbschaftsgericht, um einen Erbschein zu beantragen. Und sie stieß auf eine, ich sage mal ganz vorsichtig, denkbar schroffe Beamtin. Den ganzen Zirkus vorweg schon gehabt und jetzt dieser Konflikt. Und dann begann diese ganz kurz die Diskussion, wie das abzulaufen hätte. Und dann schaute diese Beamtin in die Augen meiner Schwester. Meine Schwester schaute zurück. Beide waren irgendwo ein kleines bisschen irritiert. Und dann fragte ich, weiß nicht, entweder zuerst die Schwester oder zuerst die Beamtin oder zuerst meine Schwester, kann es sein, dass wir uns kennen? Dann überlegten beide und dann sagte einer von beiden, ja. Vor 34 Jahren lagen wir gemeinsam im Kreißsaal und haben beide ein Baby bekommen. Und von dem Zeitpunkt an lief die Kommunikation völlig anders. 14 Tage später haben sie sich getroffen zum Kaffee trinken. Element Kommunikation. Ich möchte noch einen Punkt nennen, die Einsicht, dass Gott uns in einer unzulänglichen Welt leben lässt. Ameisen haben Feinde. Wir leben mit Unzulänglichkeiten. Wir leben auf einer Welt, die nicht perfekt ist. Und dennoch möchte ich euch motivieren, nicht jede Krise auf dieser Erde als eschatologische Erfüllung biblischer Prophetie zu sehen. Wir leben in einer Welt, die unzulänglich ist. Diese Welt hat vieles Positive. Wir haben über 80 Jahre keinen Krieg in Deutschland gehabt. Wir erleben Fortschritte mit Strom, Elektronik, Technik und so weiter. Aber wir leben in einer unzulänglichen Welt. Ein adventistischer Lehrer aus der Gemeinde Brandenburg hat mir vor kurzem erzählt, er arbeitet an einer Problemschule in einer kleinen Einrichtung in der Nähe von Brandenburg. Wenn in dieser Schule große Pause ist, dann schließt der Discounter für Lebensmittel in der Nachbarschaft seine Türen, weil es nicht anders zu handhaben ist. Und jetzt bin ich beim letzten Punkt, den ich verbinde mit diesem Bild von den Ameisen. Im Neuen Testament greift ein älterer Mann auch einen Spruch auf und vermittelt ihn in seinem jüngeren Arbeitskollegen, gläubigen Mann. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kindheit auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Diese Herausforderung, an Gott zu bleiben, bei aller Dynamik des Lebens. Hoffnung für alle, sagt in Sprüche 1, Vers 7, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Luther, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und wir alle kennen diese Formulierung Martin Luthers. Auf diesem Fundament lade ich euch ein, einen dynamischen Glauben zu gestalten. Ich schätze die Arbeit adventistischer Pioniere vor 150 Jahren. Ich schätze das, was Luther vor 500 Jahren in seiner Generation erreicht hat, mit einer Basis auf der Bibel, aber mit einer Dynamik das Leben zu gestalten. Und ich möchte euch dieses Bewusstsein von Martin Luther erneut vor Augen bringen. Sola Scriptura, allein die Schrift, sola fide, allein der Glaube, solus Christus, allein Jesus Christus und sola gratia, allein die Gnade. In diesem Bewusstsein Glauben dynamisch gestalten. Amen.